Hallo zusammen, ich freue mich mal wieder hier zu sein. Schön, dass doch einige da sind bei dem Schmuddelwetter heute und bei den Ausfällen durch Krankheit sind doch noch ein paar gekommen. Das freut mich sehr. Und ja, wir wollen heute das Thema Vertrauen ein bisschen beleuchten. War kein neues Thema für uns Christen, aber wir wollen versuchen, ein paar. Ist es zu leise?
Ja, hat Christine gesagt, bei mir ist schon besser.
Besser jetzt?
Wahrscheinlich.
Jetzt ist es besser? Hört man es besser? So ist gut. Okay. Okay.
Ich habe heute auch mal
Machen wir nochmal einen Tontest. Versteht ihr mich, Christine? Verstehst du mich jetzt? Ja, okay, super. Vertrauen. Im Alltag vertrauen wir dem Navi im Auto. Wir vertrauen, dass es uns sicher ans Ziel bringt. Wir denken da gar nicht drüber nach, aber wir schalten es ein. Wir grübeln nicht, bringt mich das Navi jetzt wirklich ans Ziel oder ganz woanders hin. Wir vertrauen drauf. Wir vertrauen den Ärzten, den meisten jedenfalls, dass sie einen guten Job machen, dass sie gewissenhaft arbeiten. Wir vertrauen Algorithmen, das ist jetzt vielleicht ein sperriger Begriff, aber alle kennt künstliche Intelligenz. Da kann man was im Internet in so ein Textfeld, in so einen Chat eintragen, eine Frage stellen und der Computer antwortet mit künstlicher Intelligenz. Also es antwortet sehr klug und schlau oft, manchmal auch daneben, aber irgendwo vertrauen wir dem trotzdem, ja, was da kommt. Man sollte es prüfen, aber im Endeffekt vertrauen wir auch da. Aber das Komische ist, bei Gott, da zögern wir manchmal mit dem Vertrauen. Und warum, frage ich mich, fällt uns das Vertrauen bei Gott oft schwerer als das Vertrauen auf Menschen, auf Systeme, auf irgendwelche Maschinen, auf das Auto? Ist interessant. Und ja, mit dem Auto kann auch mal eine Panne passieren, aber man steigt ein und hofft, dass es einen ans Ziel bringt. Ich muss zugeben, ich tue mich manchmal auch schwer, je nachdem, um was es geht, wirklich Vertrauen zu haben, ja, dass Gott da was Gutes draus macht. Und ich habe heute einen kurzen Text dabei, der es aber in sich hat. Und zwar kommt der von einem Sohn Davids namens Salomo. Und ihm wird zugeschrieben, die Sprüche im Alten Testament, das Buch der Sprüche, das voller Weisheiten steckt, voller Klugheiten. Und das Interessante ist, Salomo war jemand, wo Gott ihn gefragt hat, was soll ich dir schenken, was soll ich dir geben, was wünschst du dir von mir? Und Salomo hat gesagt, ich wünsche mir Weisheit. Und hat Gott gesagt, gut, ich schenke dir Weisheit, wie sie kein Mensch vor dir je hatte und nach dir auch keiner mehr haben wird. Also die Sprüche, die Salomo niedergeschrieben hat, die schöpfen aus dieser großen Weisheit, die Gott ihm geschenkt hat. Gott hat ihm noch viel mehr geschenkt. Aber das war eine ganz große Gabe. Und heute lesen wir aus den Sprüchen 3, Kapitel 3, die Verse 5 und 6. Ich lese es uns mal vor. Ihr könnt es auch kurz aufschlagen. Gebe ich euch kurz eine Sekunde. Sprüche, Kapitel 3, Verse 5 und 6. Und dort heißt es: Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Ich lese es nochmal alles in den Blättern, ich lese es nochmal vor, es ist ein kurzer Text. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Da steckt viel drin, da könnte man wahrscheinlich 10 Bibelabende daraus gestalten. Aber wir wollen erstmal schauen, was sagen die beiden Verse aus, was sagen sie auch nicht aus, was wollen sie nicht sagen. Damit fangen wir mal an, bevor wir nachher ein Licht drauf werfen, was sie bedeuten so wollen für uns. Also, was sagen sie nicht? Sagen sie, vertraue Gott, dann fühlst du dich sicher? Die Irmel sagt schon mal nein. Ja, wir fühlen uns manchmal alles andere als sicher. Also kann das schon mal nicht sein, wenn wir auf Gott vertrauen, dass wir uns immer sicher fühlen, dass wir immer das Gefühl haben, alles ist ohne Risiko, ohne Schwierigkeiten, einfach sicher. Was es auch nicht bedeuten möchte, vertraue Gott, dann verschwinden Zweifel. Also wenn ich auf Gott vertraue, erwarte ich dann, dass ich gar nicht mehr zweifeln muss, dass ich einfach sage, ja gut, ich vertraue Gott und dann gibt es keine Zweifel mehr in meinem Leben. Vertraue Gott, dann läuft dein Leben glatt. Ich glaube, da können wir alle sagen, das ist nicht so, aus unserer Erfahrung. Ich glaube, kein Leben, nicht mal das Leben Jesu, ist glatt verlaufen, was wir unter glatt und Sorgenfreiheit verstehen. Also das bedeutet es auch nicht. Das möchten die Verse nicht sagen. Das ist einfach, um da ein Missverständnis vorzubeugen, das möchten sie nicht aussagen. Der Text, der kurze Text, die zwei Verse, sie sprechen nicht von problemlosen Wegen, sondern von geführten Wegen. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir in unserem Leben können Probleme auftreten, Schwierigkeiten können auftreten. Es gehört zum Leben irgendwie dazu, aber Gott möchte uns durch diese Schwierigkeiten hindurchführen. Er führt uns einen Weg, der nicht frei von Problemen ist, aber er führt uns diesen Weg hindurch. Mit allen Höhen und Tiefen. Und das sagt der Vers aus, durch diese Gegenüberstellung, weg von der Selbstkontrolle hin zu Vertrauen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, heißt aber nicht, denke nicht. Sondern mach deinen Verstand nicht zum letzten Maßstab. Wir dürfen vernünftige Entscheidungen treffen. Wir dürfen besonnen handeln. Wir dürfen überlegen. Aber am Ende darf das nicht die alleinige Grundlage für unser Leben, für unsere Entscheidungen, für unser Vertrauen sein. Warum? Warum ist unser Verstand nicht der letzte Maßstab, sondern das Vertrauen auf Gott, weil unsere Überlegungen uns täuschen können. Wir sind begrenzt in unserem Wissen über die Umstände, über die Zukunft wissen wir gar nichts. Aber Gott weiß, kennt das alles. Gott kennt die Zukunft, Gott kennt die Umstände, er kann sie auch beeinflussen. Und deswegen ist unser Verstand nicht der letzte Maßstab. Ich möchte 5 Punkte rausgreifen, was Vertrauen bedeuten kann in diesem Zusammenhang. Also wir haben gerade gesehen, was es nicht ist. Wir geben unseren Verstand nicht an der Garderobe ab, aber wir machen ihn nicht zu unserer höchsten Instanz. Also wie sollen wir damit Vertrauen umgehen? Was bedeutet das? Punkt 1. Vertrauen beginnt dort, wo Kontrolle endet. Vertrauen beginnt dort, wo Kontrolle endet. Das heißt, wir vertrauen Gott oft erst dann, wenn wir keine Optionen mehr haben. Ist doch interessant, oder? Dass wir immer erst an den Punkt oder oft an den Punkt kommen müssen, wo wir merken, okay, jetzt komme ich nicht mehr weiter. Jetzt habe ich alles probiert, jetzt habe ich alles ausgelotet, alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Jetzt bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als Gott zu vertrauen. Und die Bibel nennt diesen Zustand nicht Versagen, dass ich mit meinem Latein am Ende bin und keinen Ausweg mehr sehe, sondern die Bibel nennt diesen Zustand Glauben. Vertrauen und Glauben kann man oft synonym verwenden, vom Wort her. Kann es die gleiche Bedeutung haben. Auf Gott vertrauen oder an Gott glauben ist von der Bedeutung her sehr ähnlich. Das heißt, Vertrauen ist keine Schwäche, wie es oft in der Welt auch dargestellt wird. Wenn man mit Kollegen, die mit Gott nichts am Hut haben, oder mit Freunden, mit Bekannten redet, dann haben die oft den Eindruck, ja, wenn du mit dem Leben nicht klarkommst, dann brauchst du halt die Glaubenskrücke, die dir hilft durchs Leben. Ich brauche das nicht, ich komme klar. Das bedeutet aber auch nicht, dass Gott gegen alle unsere Pläne ist. Wir dürfen uns Pläne machen. Aber Gott gibt uns keine Sicherheit, keine Garantie, dass die Pläne genauso eintreffen. Es gibt ja den Vers, dass wir, wenn wir was planen, uns was vornehmen, sollen wir das tun, so Gott will, und wir leben. In einem Jahr nehme ich mir was vor, oder dieses Jahr vielleicht ein paar gute Vorsätze gefasst, am neuen Jahr. Dürfen wir machen, habe ich auch gemacht, aber wie es dann tatsächlich nachher kommt, da haben wir keine Garantie drauf. Man kann sich das so vorstellen, wenn ich im Glauben unterwegs bin als Christ, im Vertrauen, dann mache ich Glaubensschritte. Ich gehe voran, aber in dem Wissen, wie bei einem Bergsteiger, der ein Sicherungsseil hat, er muss auch vorangehen, es ist beschwerlich, es ist anstrengend, es gibt irgendwelche Überhänge, wo er an seine Grenzen schier kommt, aber er hat ein Sicherungsseil und das dürfen wir auch haben. Das ist Gott für uns auch, dieses Sicherungsseil, das uns nicht in etwas abstürzen lässt, was Gott nicht im Griff hat. Und frag dich mal, wo du gerade versuchst, Gott zu managen, statt ihm zu vertrauen. Wo du Gott sagst, so, hier ist mein Plan, hier ist mein Jahresplan, das sind meine Ziele, das möchte ich erreichen, bitte Gott, in den Wunschautomat oben reinkippen, unten muss es rauskommen. So ist Gott nicht. Das ist nicht als Vertrauen gemeint. Vertrauen heißt auch nicht, dass Gott mir alles erklärt. Gott schuldet uns keine Erklärung, aber er verspricht uns seine Gegenwart, seine Nähe. Was bedeutet das, seine Nähe im Vergleich zu Erklärungen? Seine Nähe, zum Beispiel im Psalm 34, Vers 19, heißt es, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Das ist interessant, das sind eigentlich Menschen, die aus weltlicher Sicht gescheitert sind, die mit den Schwierigkeiten nicht mehr klarkommen im Leben, die schwach sind, die hilflos und ratlos sind, denen ist Gott nahe, weil diese Menschen nicht mehr auf sich selber vertrauen in so einer Situation, sondern offen werden für Gott, für seine Nähe, für sein Wirken. Was hat es mit Erklärungen zu tun? Vertrauen wird oft mit Verstehen verwechselt. Dass ich verstehe, was Gott vorhat. Ich möchte eigentlich am liebsten Gottes Plan im Ganzen und in allen Einzelheiten verstehen. Ich ertappe mich da früher regelmäßig, mittlerweile achte ich ein bisschen drauf, manchmal fällt es mir auf im Gebet, dass ich sage, ja, so ist die Situation, was soll ich tun, was ist der Plan? Und dann hört man nichts oder vielleicht nur den ersten kleinen Schritt und dann stellt uns das oft auch nicht zufrieden. Wir möchten nicht die Kontrolle verlieren. Wir möchten Gottes Plan verstehen und das soll uns dann Sicherheit geben. Das ist aber kein Vertrauen. Gott gibt den Menschen in der Bibel oft keine Antworten, aber fast immer einen Zuspruch, einen Trost. Geht es dir manchmal auch so? Kennst du das, dass du sagst, Gott, ich verstehe es nicht, bitte zeig mir mal deinen Plan, dass ich beurteilen kann, ob der gut ist, ob der passt für mich oder ob du da vielleicht was falsch gemacht hast, ob du da was falsch siehst. Also ich kenne das, oft ging es mir dann so nach dem Gebet, wenn Gott mir dann irgendwie einen Schritt gezeigt hat, dann war mal wieder Ruhe. Aber diese Unsicherheit, was hat Gott vor mit mir? Ist er vertrauenswürdig? Ist sein Weg gut für mich? Oder hat er vielleicht Dinge vor, die mir nicht schmecken, die mir nicht gefallen? Ist da vielleicht Leid auf meinem Weg? Krankheit, Verlust, Angst vor der Zukunft, Geldsorgen, Sorgen mit der Familie, mit der Verwandtschaft, mit Freunden, mit der Arbeit, die noch im Arbeitsleben stehen, in der heutigen Zeit. Das treibt die Menschen um. Und da bedeutet aber Vertrauen nicht, dass ich einen fertigen Plan bekomme. Das Vertrauen ist, dass Gott den Plan kennt, dass er ihn mit mir verfolgt, dass er Schritt für Schritt mit mir geht und mir auch jeden Schritt rechtzeitig zeigen wird. Und wenn Gott mir nichts zeigt, dann darf ich trotzdem einen Schritt im Vertrauen gehen. Gott kann jederzeit eingreifen. Für die, die Kinder haben, auch jüngere Kinder vielleicht noch, aber auch bei den Älteren ist das bestimmt auch noch so, Vertrauen lebt nicht von Erklärungen, sondern von Beziehung. Kinder, die wollen, sind oft neugierig, die wollen alles verstehen oder wollen vieles verstehen. Aber als Eltern weiß man manchmal, dass sie das jetzt noch nicht verstehen können. Sie sind noch gar nicht so weit, noch gar nicht reif genug, um jetzt bestimmte Entscheidungen, die Eltern treffen, zu verstehen. Manchmal wollen sie das auch nicht und wehren sich dann vielleicht auch, weil sie einfach Angst haben oder unsicher sind. Und bei Gott ist es eigentlich ähnlich. Er könnte uns wahrscheinlich gar nicht unseren kompletten Lebensplan zeigen. Und wahrscheinlich könnten wir es A nicht verkraften und B auch nicht verstehen. Deswegen geht Gott eben diese Vertrauensschritte mit uns, ohne dass wir alles verstehen müssen und können. Und trotzdem hat er es in der Hand. Wird man nachher noch kurz was dazu am Ende noch mal einen Abschnitt haben, warum Gott vertrauenswürdig ist. Der dritte Punkt: Misstrauen gegen Gott tarnt sich oft als Klugheit. Wenn wir manchmal sagen, ja, also realistisch gesehen ist es so und so, realistisches Denken, Vernunftsdenken. Zum Beispiel, ich will nur nichts falsch machen, deswegen mache ich jetzt erstmal nichts, mache mich schlau, informiere mich. Oder ich warte lieber noch mit der Entscheidung, mit dem nächsten Schritt. Ich verlasse mich nur auf Fakten. Das sind alles Aussagen, die sind an sich nicht schlecht oder falsch. Aber sie können, wenn ich da zu sehr drauf verharre, können sie mein Vertrauen verdrängen. Ich muss manchmal auch mutig Schritte gehen, Ich muss manchmal Entscheidungen treffen. Wenn ich immer nur sage, ich vertraue Gott nicht oder ich kann nicht vertrauen, ich habe nicht genug Informationen, ich sehe nicht den kompletten Weg, ich weiß nicht, was hinten rauskommt nach der OP, ich weiß nicht, was rauskommt, wenn ich mal im Pflegeheim bin, in der Betreuung, da kann man sich verrückt machen. Aber Gott kennt den Weg. Und oft steckt bei uns eben eine Angst dahinter. Und das kann bei diesem faktenbasierten, wenn ich nur auf die Fakten schaue, das kann das Vertrauen einfach verdrängen. Was können wir denn gegenüberstellen? Also hier kommt jetzt der zweite Teil von dem Text, den wir gelesen hatten. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das ist damit gemeint. Das heißt nicht, ich habe es vorher schon gesagt, nicht vernünftig sein, aber nicht meine Vernunft, das Vertrauen verdrängen lassen. Und da gibt es einen Vers, der begleitet mich schon sehr, sehr lange. Der steht auch in den Psalmen, Psalm 37, Vers 5. Weiß es jemand auswendig? Mal eure Bibelkenntnis kurz abprüfen. Das geht in die Richtung, das ist schon mal gut. Ja. Es ist, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Befiehl dem Herrn deine Wege, das ist das, was wir tun können, und hoffe auf ihn, das ist, was es kann Gott uns schenken, diese Hoffnung, dieses Vertrauen, dürfen wir auch darum bitten, er wird's wohl machen. Und dieses Vertrauen wird nur wachsen, das ist wie im Sport. Wenn ich regelmäßig ins Fitnessstudio gehe, dann trainiere ich dort meine Muskulatur. Wenn ich die Muskulatur nicht trainiere, dann verkümmert sie. Je älter man wird, desto schneller passiert das. Und genauso ist es im Glauben. Um dieses Vertrauen, diesen Glauben zu stärken, um diese Hoffnung in uns zu stärken, muss Gott mit uns ins Training gehen. Das heißt, wir erleben immer wieder Situationen, wo wir auf ihn hoffen müssen, weil es gar nicht anders geht, oder sollten, weil es dann viel entlastender ist für uns. Und wir dürfen dann die Zusage, wir müssen es ihm nur sagen, wir hoffen. Wir kommen gleich dann, wie wir Schritte gehen, kommen wir gleich noch beim Punkt 4 dazu. Er wird es wohl machen. Jetzt kann man nochmal streiten, ja wohl. Ist es wohl, wenn ich krank werde? Ist es wohl, wenn meine Kinder krank werden? Wenn mein Partner die Arbeit verliert? Wenn mein Lebenspartner dement wird? Ist es wohl? Kommt auch wieder Gott im Vergleich zu unserem begrenzten Wissen und Verstand. Gott weiß, was für uns wohl, was uns wohl tut. Er weiß es. Auch wenn wir es nicht verstehen, dürfen wir darauf vertrauen. Das ist eigentlich so befreiend und entlastend. Ich muss mir gar nicht überlegen, was muss ich alles erreichen, dass es mir gut geht. Klar, ich darf Wünsche haben, wie es die Anke gerade gesagt hat. Aber er weiß, was wir wirklich brauchen, was uns gut tut. Noch viel besser, als wir das wissen. Also finde ich sehr tröstlich, sehr ermutigend. Mit dem Vers kann man eigentlich jeden Tag beschwingt starten, wenn es nicht die ganzen Herausforderungen auch gäbe. Und deswegen, wir können nicht nur passiv sein. Punkt 4 ist, Vertrauen zeigt sich im nächsten Schritt, nicht im großen Wurf. Der große Wurf ist das große Ereignis, das ist damit gemeint. Sondern Gott fordert selten den großen Sprung, aber fast immer den nächsten Schritt. Also wir sollen nicht passiv sein, manchmal kann man nichts tun, da muss man abwarten, aber in der Regel erwartet von uns Gott kleine Schritte und nicht die große Lösung. Also da bin ich auch noch am Lernen. Ich denke immer oder oft, so, jetzt brauche ich die Lösung, die alles löst, die alle Probleme beseitigt. Aber das ist dann die Herausforderung zu sagen, nee, Gott, du kennst den Plan, wir hatten es vorher davon, Ich mache jetzt nur den nächsten Schritt, den du mir gezeigt hast, den ich empfunden habe aus Gottes Wort oder der sich auch gerade durch die Umstände ergibt, den mache ich jetzt einfach. Und das ist für mich so befreiend. Beispiele aus der Bibel, wo diese kleinen Schritte, wo man das sehen kann, wie das Glaubensjünger gemacht haben. Israel bekam Manna für einen Tag, nicht für Tage, Wochen, Monate im Voraus. Manche haben dann für 2 Tage eingesammelt, dann hat Gott das verfaulen lassen am 2. Tag, konnten sie nicht benutzen. Und da haben die auch angefangen zu lernen, in der Wüste auf Gott zu vertrauen. Und wir sind oft auch auf solchen Wüstenwegen, sagt man immer so im theologischen Vokabular, aber im Endeffekt sind wir auch auf dem Weg, wo wir immer wieder auch geprüft werden, wo unser Vertrauen geprüft wird, damit es einfach trainiert wird und fester wird. Petrus ging mit einem Fuß aufs Wasser, als er aus dem Boot gestiegen ist. Er ging nicht gleich über das ganze Meer. Er hat einen Schritt gemacht und hat gemerkt, es trägt mich ja. Hat den nächsten Schritt gemacht und dann hat irgendwas in seinem Kopf Klick gemacht. Eigentlich kann ein Mensch nicht auf Wasser laufen, also gesunken. Aber Jesus hat ihm die Hand gereicht. Aber das war auch ein kleiner Glaubensschritt, den er gemacht hat. Vertrauen ist oft unspektakulär. Es gibt große Heilungswunder, die früher vielleicht noch mehr, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, diese Heilungsgottesdienste, wo man immer ein großes Wunder, ein großes Ereignis von Gott erwartet. Aber Gott handelt so oft in unserem Leben in kleinen Dingen, die uns vielleicht bewusst werden. Manchmal merken wir es gar nicht, dass Gott da im Hintergrund die Fäden gezogen hat und was gemacht hat. Eigentlich ist der Anspruch zu groß, Gott mit deinem ganzen Leben zu danken, zu vertrauen. Sondern, was ist der nächste kleine Schritt, bei dem du Gott vertraust? Und da hilft mir auch dieser Gedanke, dass Gott uns nicht überfordert. Was bedeutet das? Er hat unsere aktuelle Situation, die Umstände, das Maß unseres Glaubens, das auch nicht überall gleich ist, und unsere Fähigkeiten und Schwachheiten im Blick. Das heißt, in seine Kalkulation fließt alles mit ein. Wie geht es mir vom Glauben? Was kann er mir zumuten? Was kann ich verkraften? Was habe ich für Gaben? Was für Gaben habe ich auch nicht? Was ich nicht selber machen kann? Bin ich stark? Bin ich schwach? Bin ich alt? Das nimmt Gott alles, berücksichtigt Gott alles, bei dem, wie er mit uns umgeht, was er uns für Aufgaben gibt oder für Schritte, kleine Schritte, die wir gehen dürfen. Und das finde ich so tröstlich. Ich habe immer gedacht, also im Zeitalter von Internet und Social Media, da gibt es ja so viel. Es gibt Instagram, es gibt YouTube, da wird es... Bitte? Da gibt es dann irgendwelche Stories, nennt sich das, oder kurze Videos, wo Menschen ihr perfektes Leben zeigen. Die zeigen, was sie erreicht haben, die zeigen ihr neues Haus, ihr neues Auto oder wie sie dieses oder jenes hinbekommen haben. Und man fängt da ganz unbewusst an, sich zu vergleichen. Dass man sagt, wow, also bei denen läuft es ja rund, wenn ich auf mich schaue, bei mir läuft es nicht so rund. Ich habe nicht das Gleiche erreicht. Das bedeutet, ich lege den gleichen Maßstab dieser erfolgreichen oder vielleicht auch nur Show, vielleicht machen die auch nur eine Show, aber ich lege den gleichen Maßstab an, den ich an diese Person lege mit ihrem Erfolg, den projiziere ich auf mich und lege ihn bei mir an. Und denke, ich muss genauso ein Haus haben, ich brauche genauso ein Auto, ich brauche genauso einen Job, ich brauche genauso eine Redegewandtheit, ich brauche genauso viele gute Freunde oder so viele Reisen, die gemacht werden. Und so ist Gott eben nicht. Gott kennt meine Situation, was er mir zumuten kann. Und das ist für mich tröstlich. Ich habe mich da immer verglichen und dachte, ich muss es genauso erreichen und schaffe es natürlich nicht, weil ich gar nicht die Voraussetzung teilweise habe. Aber ich darf wissen, nee, das verlangt Gott gar nicht von mir. Und das finde ich so wunderbar. Der fünfte Punkt und der letzte Punkt, bevor wir nochmal einen Blick werfen, warum Gott eigentlich vertrauenswürdig ist. Das hat man schon ein bisschen angedeutet heute Abend. Vertrauen auf Gott macht nicht passiv, aber es macht frei. Vertrauen ist kein Rückzug aus Verantwortung, sondern Befreiung von Überlastung. Was will ich damit sagen? Ich darf mich nicht die Hände in den Schoß legen, aufs Sofa sitzen und sagen, so, und jetzt bitte, ich arbeite ab heute nicht mehr, Gott wird mich schon versorgen. Oder ich weiß es nicht. Ich treffe keine Entscheidung bei einer Entscheidung, die ich treffen muss, weil ich nicht weiß, was Gott möchte. Gott wird schon machen, Gott wird schon richten. Also wir haben eine Verantwortung für unser Leben, die hat uns Gott auch gegeben. Aber wir müssen nicht alles absichern in unserem Leben. Wir müssen nicht alles erklären, nicht alles kontrollieren. Das ist das, wie Menschen ohne Gott oft überwiegend leben. Die müssen alles im Griff haben, die müssen alles absichern, die brauchen die und die und die Versicherung noch. Finanziell muss man sich dreimal oder vierfach absichern. Ja, Vorsorge ist gut, mache ich auch, aber am Ende weiß ich, dass Gott mit dabei ist. Und Vertrauen nimmt uns nicht den Einsatz weg, nicht das, worum es geht, aber es nimmt uns die Existenzangst weg. Ich darf wissen, dass Gott mich versorgt. Ich muss arbeiten gehen, das ist anstrengend. Ich muss einkaufen gehen, ich muss meine Wohnung putzen, ich muss meinen Haushalt machen. Aber ich weiß, dass Gott mit dabei ist und dass er den Überblick hat. Wir haben es ja vorher gesehen, er hat den Plan, er erklärt ihn uns nicht. Ich muss ihn gar nicht kennen. Jesus hat seinem Vater vertraut und mutig gehandelt. Jesus ist da uns da ein sehr hochgestecktes Vorbild, aber er hat es genauso gemacht. Er hat seinem Vater vertraut. Vertrauen als Merksatz vielleicht. Vertrauen ist nicht, Gott macht alles. Vertrauen ist, ich gehe und Gott geht mit. Ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess. Dieses Vertrauen, das brauchen wir jeden Tag. Mal funktioniert es besser, mal funktioniert es schlechter. Aber es begleitet uns ein Leben lang. Und warum mutet uns Gott manchmal oder oft Situationen vor, wo wir quasi uns hilflos fühlen, wo wir keinen Überblick haben? Er möchte das Vertrauen in uns stärken, dass es wächst, immer mehr. Warum lässt Gott Leiden zu? Die Bibel gibt sogar Antworten auf Leid, dass wir im Endeffekt reifen und wachsen, Gott ähnlicher werden. Das ist sein Ziel mit uns, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Das sind manchmal Schritte notwendig aus seiner Sicht, die uns nicht schmecken, die mir nicht schmecken. Aber wenn ich weiß, es passiert nichts, was Gott nicht für gut befunden hat für mich, was nicht meinem Wohl dient, langfristig, wenn ich das weiß, dann kann ich befreiter durchs Leben gehen. Und jetzt vielleicht nochmal drei Punkte, warum Gott eigentlich vertrauenswürdig ist, warum wir ihm getrost vertrauen dürfen. Punkt 1, Gott ist absolut souverän. Was heißt das? Er ist allmächtig in allen seinen Entscheidungen. Er hat das Universum geschaffen und er hält es am Leben. Wir sind ein kleiner Planet im Universum und trotzdem ist er interessiert an unserem Leben und hat alles in der Hand. Er ist Herr aller Herren und König aller Könige. Das heißt, es gibt keine Regierung auf der Welt, die nicht seinem Plan dienen muss. Das wissen viele vielleicht nicht, die irgendwo in einem Land, in der Regierung sitzen oder das Land regieren, dass sie im Endeffekt auch Gottes Plan dienen müssen. Er ist souverän, er kennt die Gegenwart, er kennt alle Umstände, er kennt die Zukunft, er weiß, was kommen wird und er gestaltet die Zukunft auch. Das kann ich gar nicht leisten, das kann ich gar nicht wissen. Wie tröstlich ist es, dass es einen Gott gibt, der alles weiß, der alles kann und der sich mir zugewandt hat und sich zu sich gerufen hat und sich mein Vater nennt und ich sein Kind sein darf. Gut, jetzt könnte man ja sagen, Gott ist souverän, aber wie ist es denn, macht Gott nicht auch mal einen Fehler oder entkleidet ihm irgendwas, übersieht er da nicht vielleicht irgendwas? Das ist dieses Kontrolle. Ich muss alles kontrollieren, planen, machen. Ich brauche den ganzen Plan, der muss genauso funktionieren. Wenn es irgendwo eine Abweichung gibt, dann geht es schief. Bei Gott nicht. Gott ist auch unendlich weise. Er ist die Weisheit. Und er kann Lösungen für Probleme schaffen, auf die wir im Leben nicht gekommen wären. Und Gott ist die unendliche Liebe. Können wir, glaube ich, gar nicht erfassen, was es bedeutet. Aber er hat seinen Sohn gesandt und ans Kreuz schlagen lassen, weil er uns nicht verloren gehen lassen möchte, weil er uns liebt, als wir sogar noch gegen ihn waren, als wir Feinde waren, als wir nichts von ihm wissen wollten, also als wir uns vielleicht lustig über ihn gemacht haben oder andere Interessen gehabt haben und mit Gott nichts zu tun haben wollten. Selbst da hat er uns schon geliebt und wollte uns zu sich ziehen. Er liebt bedingungslos. Wir können und müssen uns seine Liebe auch nicht erkaufen. Das ist auch so was ganz anderes in der Welt, dass wenn du mir Gutes tust, dann tue ich dir auch was Gutes. Wenn du mich magst, mag ich dich auch. Sagst mal irgendwie ein kritisches Wort oder so, das verzeihe ich dir nicht mehr, dann ist unsere Freundschaft beendet. So ist Gott gar nicht. Und ich möchte abschließen mit dem Vers aus Römer 8, 28. Nochmal die Chance, wer weiß es, was da steht? Der Wilfried weiß es. Genau, die Christine wusste es, sehr gut. Ich lese es nochmal. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, die zu ihm gehören, könnte man auch übersetzen. Ich glaube, die Kunst ist, vielleicht noch diesen abschließenden Gedanken, die Kunst ist, wegzuschauen von dem, was uns begegnet im Leben an negativen Umständen, an Leid, an Schmerz, an Problemen und dann daraus zu schließen, dass Gott nicht gut ist, dass Gott uns bestrafen möchte oder uns verlassen hat oder sich abgewandt hat von uns. Nein, es gehört zu unserem Leben, zu unserem Weg und zu seinem Plan mit dazu, in seiner unendlichen Weisheit und Souveränität. Ich habe mal in einem Kommentar gelesen, in der Bibel, in einer Studienbibel, das fand ich richtig stark, auch leicht zu merken. Wenn wir Gott nicht vertrauen, dann zweifeln wir entweder an seiner Souveränität oder an seiner Güte. Und das hat mir auch geholfen. Wenn ich merke, ich habe Zweifel, dann steckt da eins von beiden dahinter, oder beides vielleicht sogar dahinter. So, Ich würde zum Abschluss noch mit uns beten. Und im Anschluss können wir dann das Vaterunser gemeinsam noch beten, wer möchte.